HR-Info im Gespräch.
Mit Rolf Seelmann-Eggebert, Fernsehlegende und Königsversteher. Zum HR-Info-Interview erscheint Rolf Seelmann-Eggebert in Tweetsacko und gelber Korthose. Das silberne Haar trägt er wellig, sorgfältig gekämmt. Er tritt elegant auf, höflich, mit Understatement und very British. Das war schon immer so. Als College-Schüler in England trank er schon mal 42 Tassen Tee am Tag, rauchte jahrzehntelang englischen Tabak, natürlich aus englischen Pfeifen. Kein Journalist hat ein derart tiefes Wissen über das britische Königshaus wie Rolf Seelmann-Eggebert. Ob Hochzeiten, Trauerfeiern oder Thronjubiläen, seit mehr als drei Jahrzehnten kommentiert er für die ARD die Bilder aus London. Zwischen 20 und 30 Mal hat er Königin Elisabeth II. Getroffen. Rolf Seelmann-Eggebert, jetzt im Gespräch mit Marc Dugge.
Herr Seelmann-Eggebert, wie verhalte ich mich, wenn ich mal der Queen vorgestellt werde?
Also so normal wie möglich. Wenn es spezielle Notwendigkeiten gibt, wird jemand bereitstehen, Ihnen das zu erklären. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der deutsche Botschafter akkreditiert wird, dann gibt es ein Ritual, das man besser befolgt. Aber da läuft immer einer neben einem her, der es einem zeigt, wie man es macht. Aber sonst gehen Sie auf Sie zu. Das Einzige, was ich Ihnen dringend empfehlen würde, ist, Ihre Hand nicht fest zu packen. Sie müssen einfach davon ausgehen, dass Sie wahrscheinlich im Laufe eines Tages in Ihrem ganzen Leben, immerhin 60 Jahre auf dem Thron, pro Tag, na sagen wir mal 30 Hände etwa, geschüttelt hat. Und wenn das zu germanisch passiert, zu fest, dann tut ihr das weh.
Ich muss warten, bis sie mich anspricht?
Sie sollten warten, bis sie von der Königin angesprochen werden. Bei größeren Empfängen oder so ist es aber auch, glaube ich, jedenfalls meiner Beobachtung nach, durchaus möglich, sie selber anzusprechen. Im Gegenteil, sie freut sich dann, dass sie nicht über Themen eines Smalltalks nachdenken muss, wenn sie angesprochen wird.
Welcher Fauxpas wäre unverzeihlich?
Also auch den Royals ist nichts Menschliches fremd. Insofern kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es irgendetwas gibt, was sie als sehr gravierend empfinden würde. Also ich selber habe mal so etwas gemacht, was sicher nicht gewöhnlich war und wo sie mich auch einfach dann hat stehen lassen. Wir waren bei der Eröffnung der neuen britischen Botschaft in Berlin. Sie war da, um die Eröffnung vorzunehmen. Und wir standen in so einem Kreis zusammen und überlegten, was denn Prinz Charles wohl von dieser etwas modernen Architektur halten würde. Man weiß ja, dass er sich dafür sehr interessiert und die Königin kam vorbei und ich sagte ihr das und sagte, also schön, wir überlegen gerade, wie der Prince of Wales auf dieses Gebäude reagieren würde. Und da guckte sie mich an, so ein bisschen von oben herab, obwohl sie kleiner ist als ich, aber ich fühlte das sofort. Und sie sagte, well, he isn't here. Also Charles ist ja nun nicht hier, is he? Also ist er hier oder ist er nicht hier? Und ging weiter. Die Frage fand sie blöd. Hat sie auch recht gehabt.
Aber ich habe jetzt gerade so rausgehört, so eine kleine stiff upper lip haben Sie auch im Laufe der Zeit bekommen?
Das weiß ich nicht. Also das kann möglicherweise jemand sagen, der mich nicht kennt wie Sie. Es kann aber auch sein, dass es andere Leute sagen. Also die Leute reden gelegentlich darüber, dass ich sozusagen der letzte alte Engländer wäre.
Wie lernt man sowas, wie man sich am Hofe bewegt? Als Journalist?
Also ich habe das nicht gelernt. Ich habe das Glück gehabt, eine normale, gute Kinderstube durch meine Eltern mitbekommen zu haben und bin damit in den meisten Fällen weit gekommen, also jedenfalls hinreichend weit gekommen, um allen Königen dieser Welt, wollte ich gerade sagen, das stimmt nicht, aber Europas vorgestellt zu werden und in ein Gespräch mit einbezogen zu werden. Also je normaler, denke ich, desto besser.
Trotzdem, man muss ja Zugänge bekommen zu so einem Königshaus. Als Sie nach London kamen, ich glaube, es war 1978, war das damals einfacher als heute für einen Journalisten?
Ich habe manchmal den Eindruck, dass es damals einfacher war, insbesondere wenn man versuchte, also seriös über ein Königshaus zu berichten. Dafür haben die ein gutes Gefühl, glaube ich. Also wer zu sehr boulevardesk orientiert ist, hat nicht die gleichen Chancen wie jemand, der, also sagen wir mal, im Zeitungsbereich für die Süddeutsche Zeitung oder die Frankfurter Allgemeine oder so schreiben würde. Und man darf auch das eine nicht vergessen, damals gab es noch ein relativ heiles Hollywood. Hollywood hat damals sehr viele Stories, Titelbilder etc. produziert. Das ist heutzutage nicht mehr von einer auch nur ähnlichen Bedeutung, wie das damals der Fall gewesen ist. Und ein bisschen davon haben die Royals übernommen, einfach von den Journalisten gemacht, auf die Titelblätter erhoben. Und das hat die Nachfrage, sagen wir mal, sehr verstärkt. Und auf die Art und Weise machen sie sich heutzutage, glaube ich, alles in allem ein bisschen rarer, als das früher der Fall war.
Erinnern Sie sich noch an das erste Mal, als Sie ein Mitglied der königlichen Familie in Großbritannien interviewt haben?
Also ich erinnere mich daran, dass ich Prinzessin Anne, die heute The Princess Royal heißt, interviewt habe. Und zwar in einer Zeit, in der sie eine schlechte englische Presse hatte. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass ich davon profitierte, dass sie eine schlechte englische Presse hatte. Das hing wiederum damit zusammen, dass sie auf der Höhe sozusagen ihrer Reiterkarriere war und sich mit den Fotografen immer anlegte, die immer nur darauf warteten, dass sie vom Pferd fiel und dann nach Möglichkeit in irgendeinen Schlammgraben oder sowas. Das machte ihr keinen Spaß. Das machte dann später auch den Fotografen keinen so sehr großen Spaß, weil sie ziemlich sauer auf sie war. Und ich denke, so eine gewisse Ablehnung der britischen Journalisten damals war auf der anderen Seite die Hilfe für mich, dass sie also bereit war, mich zu einem Gespräch zu empfangen. Und wir haben dann ein sehr nettes Gespräch im Buckingham Palace geführt.
Wie ging es Ihnen da? Waren Sie da sehr nervös?
Ja, aber aus einem anderen Grund. Wir hatten gerade unsere Kamera aufgebaut, dann gab es einen riesen Krach und es war zerschellt. Sozusagen die Abdeckung einer Vitrine, hinter der sich dann die ganzen Preise von der Princess Anne befanden. Und irgendwie war unser Hebel von der Kamera möglicherweise dagegen gekommen. Vielleicht hatte das unter Spannung gestanden. Mein Kameramann hat gesagt, sozusagen auf Ehre und Gewissen, wir haben damit nichts zu tun, aber es war jedenfalls kaputt. Und innerhalb von kürzester Zeit war ein Reinigungskommando da. Ich habe immer gehofft, dass ich irgendwann eine Rechnung vom Buckingham Palace bekomme, wo ich dann also 2,50 € hätte zahlen dürfen für. Nein, das passierte alles nicht. Aber 2 Minuten später war Princess Anne da, tat so, als ob sie nichts sah. Im Gegenteil, sie guckte auf ihre Trophäen, als ob sie sie nie so schön strahlend gesehen hätte. Nun war ja auch nichts mehr zwischen ihr und den Trophäen und wir haben damals dann das Gespräch geführt.
Sie haben 20 bis 30 Mal ja auch die Queen gesprochen. Konnten Sie feststellen, dass im Laufe der Zeit Mitglieder der königlichen Familie nervöser wurden, wenn sie mit der Presse zu tun hatten?
Nein, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, sie waren der Presse gegenüber immer überaus vorsichtig. Das hing wohl auch mit einer Erfahrung zusammen, die die Queen Mum, die Mutter von Königin Elisabeth, mal gemacht hat. Die ist wohl als junge Frau interviewt worden, hatte keine guten Erinnerungen dran und muss die Königin vorgewarnt haben, gesagt haben, komm, Lilibet, lass das lieber. Und tatsächlich hat sie es fast das ganze Leben über gelassen, jedenfalls sich für offizielle Interviews nie zur Verfügung gestellt.
Sie selbst sind ja nicht adlig, Rolf Seemann-Eggebert. Ich höre da kein von im Namen. Wären Sie gerne adlig? Hätten Sie gerne ein von?
Nein, also das fiele mir sehr schwer, genauso wie ich ein guter Republikaner bin. Jedenfalls in Deutschland, ich sage das immer so, da wo es funktionierende Monarchien gibt, das gibt es immerhin in 7 und vielleicht ein paar mehr Staaten in Europa, kommt darauf an, ob man Großherzogtümer und Fürstentümer mitrechnet.
Wie Monaco?
Wie Monaco zum Beispiel. Da funktioniert es meines Erachtens gut, da hat man eine lange Tradition. Da würde ich, also wäre ich Engländer, wahrscheinlich ein begeisterter Monarchist. Aber in Deutschland bin ich gerne ein guter Republikaner, weil ich den Eindruck habe, unser Adel, insbesondere die regierenden Häuser, haben 1918 aus gutem Grunde abgedankt. Wir haben nach 1945 eine wunderbare Verfassung, unser Grundgesetz bekommen. Wir haben darin einen spitzenvertretenden Bundespräsidenten, der seine Sache nach außen eben in der Regel auch sehr gut macht, nach innen desgleichen. Also das sind unterschiedliche Situationen.
Es gab ja letztes Jahr diese Forderung vom Urenkel des letzten deutschen Kaisers, mal wieder darüber nachzudenken, ob man nicht in Deutschland doch eine Monarchie wieder einführt, weil sie für Stabilität sorgt. Es war alles unter diesem Eindruck des Wulff-Skandals geschehen. Konnten Sie damit was anfangen?
Also ich glaube nicht, dass das vom Chef des Hauses Preußen kam, sondern von jemandem aus dem Hause Preußen. Da gibt es natürlich immer mal wieder solche Hinweise. Aber ich glaube, der Chef des Hauses Preußen ist sicher ein sehr guter Demokrat und Republikaner, würde ich vermuten. Solche Ideen preiszugeben, scheint mir auch nicht besonders intelligent zu sein. Und der Kreis derjenigen, die sich wirklich also einsetzen würden für eine Monarchie, Wiederherstellung der Monarchie in Deutschland, ist so winzig, dass es sich gar nicht lohnt, darüber zu reden.
Sie haben auch Zugang bekommen zu den adligen Kreisen in Deutschland. Ist das so eine abgeschlossene Gesellschaft für sich, die nach eigenen Gesetzen funktioniert?
Also nur in ganz geringen, kleinen Randbestandteilen, denke ich, der Gesellschaft. Man darf ohnehin das nicht überschätzen. Ich glaube, es gibt insgesamt etwa 80.000 sogenannte Adlige in Deutschland. Das ist eben 0,1%. Das ist sehr wenig. Und meiner Beobachtung nach gibt es innerhalb dieser Gruppe dann eine sehr kleine Gruppe, die sozusagen die alte Lebensweise, das alte Privileg noch immer gerne lebt. Es gibt eine große Zahl von Menschen, für die das ziemlich egal ist, die aber wenigstens noch wissen, dass sie aus einem alten Hause stammen, das vielleicht in der Vergangenheit eine gewisse Rolle gespielt hat. Und dann gibt es einen relativ großen Kreis auch, der eigentlich sich aus dem Adel und dem Privilegien, den Ruf nach Privilegien völlig gelöst hat.
Trotzdem könnte man, glaube ich, vermuten, wenn ich einen von im Namen trage, habe ich ganz gute Chancen, auch einen guten Job zu finden, oder? In Deutschland immer noch.
Also das weiß ich selber nicht so genau. Das Einzige, was mir auffällt, ist, wenn ich so Namenslisten durchblättere, dass zum Beispiel, denke ich, im diplomatischen Korps der Adel immer noch ein bisschen stärker repräsentiert ist als das Bürgertum, ich meine prozentual jetzt. Und dasselbe gilt möglicherweise fürs Offizierskorps, aber das sind die einzigen letzten Gefechte gewissermaßen, die ich erkennen kann.
Wolf Seelmann-Eggebert bei HR Info im Gespräch. 78 sind Sie Korrespondent in London geworden, sind dann gleich auch mit der königlichen Familie konfrontiert worden, auch in Ihrer Berichterstattung. Hat Sie das von Anfang an fasziniert, dieses Thema Monarchie?
Also doch so fern, als ich zum 30. Geburtstag von Prinz Charles einen Film gemacht habe, einen 45-Minuten-Film, Lehrjahre eines Königs hieß der. Es interessierte mich das tatsächlich schon, also als eine von vielen Korrespondentenaufgaben, die man hat, zu sehen, wie jemand, der dann wahrscheinlich im 21. Jahrhundert, also jetzt, eine große Rolle spielen würde, so war damals das Verständnis. Keiner konnte ja ahnen, dass Elisabeth jetzt den 86. Geburtstag gefeiert hat und Philipp den 91. und Charles auch schon über die 60 ist. Also das interessierte mich schon, wie man so jemanden auf eine Aufgabe vorbereitet, von der man ja sagen muss, sie ist nicht mit Geld und nicht mit guten Worten, sondern alleine durch ein Erbe irgendwann fällig. Das hat mich interessiert, ja.
Für Sie war das der Startpunkt zum Adelsexperten. Ich habe gehört, diesen Titel mögen Sie nicht so gerne als Journalist. Oder ist das eine Rolle, in der Sie sich eigentlich ganz wohl fühlen?
Also es war gewöhnungsbedürftig. Der Spiegel hat mir, das muss man sich nicht lange überlegen, diesen Titel angeheftet irgendwann. Ich war, glaube ich, nicht so besonders geehrt. Heutzutage ist es mir völlig egal, vor allem deshalb, weil der Spiegel, wenn er eine große Adelsgeschichte schreibt, meistens nicht darauf verzichtet, doch auch mal bei mir anzurufen und zu fragen, wie ich das sehe. Also insofern ist das völlig okay. Und die Geschichte mit dem Adelsexperten hat sich eben einfach, wenn Sie so wollen, ergeben in der Zeit, in der ich eben das erste Mal in England als Korrespondent gearbeitet habe. Das war die Zeit, wo Charles seine Verlobte Diana fand. Das war die Zeit, in der die beiden heirateten. Das war dann auch bald die Zeit, wo sich der Nachwuchs einstellt. Und wenn Sie sich vorstellen, was dieses erwartete Baby im gegenwärtigen Hause Windsor, also bei William und Kate, für einen Hype auslöst, nicht nur in Großbritannien, sondern eigentlich weltweit, dass sich da Trauben von Journalisten vor einem Hospital, in dem nichts passiert, sammeln. Das ist schon sehr ungewöhnlich und ich meine, dieser Geschichte bin ich natürlich auch erlegen. Im Gegenteil, es war so, dass Kollegen von mir, Redaktionen gewissermaßen, eigentlich nur noch auf Königshaus abonniert waren und alles über das Königshaus wissen wollten und sehr wenig über das, was auch gleichzeitig passierte, nämlich der Übergang von Callaghan auf Thatcher. Das war nun wirklich ein erheblicher politischer Einschnitt, aber plötzlich war der politische Korrespondent viel weniger gefragt als, wenn man so will, der Königsreporter.
Und war Ihnen das unangenehm?
Das war mir damals nicht unangenehm. Ich habe mich immer wieder gefreut, irgendwie einen neuen Aspekt zu finden, der auch dem Publikum hier Spaß gemacht hat. Ich war etwas überrascht, als ich dann plötzlich meine Jahre in London hinter mir hatte und mir so in der Retrospektive überlegte, gut, wie viel hast du über Nordirland erzählt? Das war damals ja nun noch ein Konfliktbereich. Wie viel hast du über Gesellschaft im Übrigen, also insbesondere Migration und ähnliche Geschichten in England erzählt? Und wie oft hast du das Königshaus gemacht? Ich war verwundert darüber, wie oft ich über das Königshaus berichtet hatte.
Es berichten viele über das Königshaus, sehr viele, vielleicht zu viele. Ganz, ganz viele Zeitschriften schreiben darüber, vor allem die Yellow Press. Lesen die sowas?
Also ich glaube, dass ich das lese und zwar auch nicht nur beim Zahnarzt oder beim Friseur, wie die meisten das von sich behaupten zumindest. Es ist ja immer der berühmte Funken da, wenn es irgendwo brennt, der Funken, der stimmt und das Feuer, das nicht stimmt. So ist es ein bisschen bei den Sachen und ich kann sozusagen immer wieder versuchen, mich selbst zu befragen, wenn ich so etwas gelesen habe, was stimmt daran nicht. Und dann eventuell auch mal einfach in den Palästen nachzufragen, zu sagen, wie hat's denn damals tatsächlich ausgesehen?
Und kann man da so eine Prozentzahl mal so vage formulieren, wie viel stimmt in der Presse, was da geschrieben wird?
Nein, das glaube ich kann man nicht, weil es eben doch auch von einem Publikationsorgan zum anderen sehr unterschiedlich ist. Man kann aber das eine sagen, es gibt Redaktionen, auch in Deutschland Redaktionen von Zeitschriften vor allem, die sich nicht in dem Sinne als ernsthafte Journalisten ausweisen, indem sie schreiben, was ist oder sein könnte, sondern indem sie einfach ihre eigenen Märchen erfinden. Ich persönlich teile also insofern die Kollegenschaft ein, so eine, die gerne mit mir sich austauschen über das, was möglicherweise wirklich passiert. Und in solche, die einfach sagen, unter Verkaufsgesichtspunkten ist es schön, Märchen zu erzählen. Märchen verkaufen sich immer gut und auf die Art und Weise wird eben der Victoria ein Baby in den Schoß gelegt, zu einem Zeitpunkt, als an Babys oder sowas überhaupt nicht zu denken war. Und ein Mann da hinten postiert, von dem auch nie daran zu denken war, dass er eines schönen Tages der Ehemann von der schwedischen Prinzessin werden würde. Also solche Geschichten fallen einem dann gelegentlich auf den Wecker.
Ein Monarch, der Sie besonders beeindruckt?
Ein Monarch, der mich besonders beeindruckt hat, war König Baudouin von Belgien, den ich besonders geschätzt habe, vor allem weil er Journalisten half. Der sagte, ich weiß, dass Sie gerne ein Interview mit mir machen möchten. Das ist aber schwierig, weil jedes Wort, das ich äußere, eigentlich mit der Regierung des Tages abgesprochen sein muss. Das kann ich natürlich bei einem freien Gespräch nicht, aber ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir setzen uns hier auf eine Parkbank in Laken in der Nähe von Brüssel und dann bauen Sie Ihre Kamera ein bisschen in Distanz auf und das Mikrofon noch ein bisschen mehr in Distanz und dann können wir ein Gespräch führen über jedes Thema, das Ihnen lieb ist, solange Sie hinterher es in indirekter Rede weitergeben und nicht sagen, er sagt jetzt gerade das und das, sondern wir haben uns darüber unterhalten und das ist seine Auffassung und so. Da hat er mir sehr geholfen, weil ich in der Tat also natürlich erpicht darauf war, ihn im Interview zu erleben und er hat das Interview gemacht, obwohl es kein Interview in dem Sinne war.
Sie sind jetzt der britischen Monarchie sehr verbunden. Gibt es Monarchien, mit denen Sie nicht so viel anfangen können? Es gibt Monarchien in Saudi-Arabien, es gibt Monarchien in Marokko. Wie stehen Sie zu anderen Königshäusern der Welt?
Also deswegen sehr zurückhaltend, weil ich denke, ich habe mit meinen 7 Monarchien in Europa hinreichend viel zu tun. Wenn Sie sich die Zeitung ansehen, würden Sie ja auch sagen, dass wahrscheinlich also bei 7 Familien hinreichend viel Nachrichtenstoff so zusammenkommt, dem man mal nachgehen will. Und bei anderen Monarchien ist mir in dem einen oder anderen Fall auch vielleicht nicht so ganz wohl, mich mit ihnen zu beschäftigen, weil ich mir immer geschworen habe, Königshäuser, die Blut an den Händen haben, interessieren mich nicht und auf die Art und Weise entfällt nun leider doch das eine oder andere.
Ein Königshaus rückt jetzt in der nächsten Zeit mal wieder in den Fokus. Das ist das Königshaus in Spanien. Juan Carlos feiert seinen 75. Geburtstag. Sie haben einen Film gemacht, der an Silvester in der ARD läuft. Juan Carlos, ist das so einer, der zeigt, was ein Monarch auch leisten kann als Vereiniger eines Landes in einer schwierigen Zeit?
Also Juan Carlos ist unter den 7 Königinnen und Königen Europas insofern natürlich eine ganz besondere Persönlichkeit, weil es ihm als einzigem gelungen ist, eben eine Monarchie, die eigentlich schon 40 Jahre aufgegeben war, wiederzubeleben und aus Spanien wieder ein Königreich zu machen. Das ist ein enormer Verdienst. Und wie gesagt, es gibt niemanden in Europa, dem das gelungen wäre. Das wird man ihm sozusagen immer positiv nachsagen müssen. Und auch die Art und Weise, wie er es geschafft hat. Er ist ja kein gelernter Diplomat, er ist gelernter Soldat gewesen eigentlich. Hat schwierige Kindheit gehabt, war in Internaten und so und wurde dann einfach als 10-Jähriger mehr oder weniger nach Spanien gesteckt, um dann in Spanien gewissermaßen wieder häuslich zu werden. Die Familie hatte im Exil gelebt, er auch. Und das alles hinzubekommen, war einfach eine unglaubliche Leistung.
Haben Sie ihn persönlich mal getroffen?
Ich habe ihn ein paar Mal persönlich getroffen, habe einmal sozusagen einen ganzen Tag mit ihm und der Familie zugebracht. Das war allerdings in den 80er Jahren oder Anfang der 90er Jahre und habe also sozusagen nachempfinden können, was die Spanier an ihm haben. Er ist eben ein echter Spanier und er liebt die Frauen lieben ihn, aber er liebt auch seine Familie, das ist auch ganz klar. Und ihn dann mal so aus der Nähe zu erleben, erlebt man auch übrigens einen bescheidenen Monarchen. Er ist halt als Soldat aufgewachsen und ist nie was anderes gewesen.
Trotzdem, gerade jetzt in Spanien wird ja sehr auch über die Kosten von der Monarchie diskutiert in Zeiten der Krise. Kratzt sowas am Königshaus wirklich?
Also ich denke, dass die Tatsache, dass er auf Elefantenjagd war in der Zeit, in der eben in Spanien gespart wird und Arbeitsplätze wegrationalisiert werden und die Jugendarbeitslosigkeit die 50%-Grenze erreicht, das war in jeder Beziehung undiplomatisch, unklug und das haben ihm die Spanier bis auf den heutigen Tag noch nicht vergeben. Ich glaube, ein bisschen Wohlstand im Hause des Königs ist nichts, was den Neid der Spanier besonders erregen würde. Man muss ja sagen, dadurch, dass der Großvater von ihm ins Exil gegangen ist, er hat nicht abgedankt, aber er ist ins Exil gegangen, dadurch hat das spanische Königshaus sehr viel von seinem Vermögen auch eingebüßt. Also es ist wenig übrig geblieben im Verhältnis zu anderen Häusern.
Jetzt ist Juan Carlos 75, die Königin Elisabeth II. Ist 86, Prinz Philipp 91. Sollte es eine Möglichkeit geben, dass Könige, dass Monarchen in Rente gehen können?
Also Monarchen gehen mit ganz wenigen Ausnahmen nicht in Rente.
Da gibt es welche, die in Rente gehen.
Es gibt also zum Beispiel die quasi Altersgefährtin von Juan Carlos, Königin Beatrix der Niederlande, die im Grunde jetzt auch 75 demnächst in Rente gehen sollte, könnte, dürfte. Denn da hat sich über die Königinnen vor ihr so etwas eingeschlichen wie ein Abdanken zu Lebzeiten, was es in den anderen Häusern nicht gibt. Das hängt einfach damit zusammen, dass jemand irgendwann mal sagte, also jetzt habe ich wirklich, das war die Königin Wilhelmina, jetzt habe ich wirklich genug fürs Land getan, jetzt kann meine Tochter kommen. Und dann hat die Tochter es ähnlich gemacht. Und nun erwartet man immer, dass es auch die gegenwärtige Königin tut, obwohl sie uns ja nun schon einige Jahre hat warten lassen und damit auch bekannt hat, dass ihr die Sache noch Spaß macht. Aber zurück zu denjenigen, die eben normalerweise nicht abdanken. Da steckt so ein Gottesglaube drin, der besagt, ich habe im Grunde die Krone vom lieben Gott überreicht bekommen. Sie ist mir anheimgefallen und das verpflichtet mich, meine Pflicht bis zum letzten Atemzug zu erfüllen. So oder so ähnlich hat es Königin Elisabeth von England auch mehrfach gesagt. Und gerade auch jetzt im Zusammenhang mit dem diamantenen Kronjubiläum oder Thronjubiläum, das gerade zu Ende geht, da hat sie es nochmal betont. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, wenn man wiederum nachfragt und sagt, naja, also gibt es denn auch noch andere Gründe, ist natürlich der, dass es nie gut ist, wenn es in einem Königshaus zwei Höfe gibt oder gar drei Höfe, sodass also derjenige, der abgedankt hat, seinen Königshof noch ein bisschen hat und natürlich immer geneigt ist, noch ein bisschen mitzumischen, derjenige, der es geworden ist, auch seinen eigenen Hof hat und wenn dann schon sozusagen ein Kronprinzgewehr bei Fuß steht, dann kommt der vielleicht auch noch dazu. Also es sind klare Verhältnisse. Einer trägt die Krone, eine Fahne weht auf dem Buckingham-Palast und wenn diese Fahne eingeholt wird, dann weiß das Volk, jetzt ist die Königin tot, es lebe der König, die neue Fahne geht am Fahnenmast hoch und man weiß, dass es Charles ist. Also klare Verhältnisse.
Auch Sie haben noch bei der ARD die Krone auf mit 75, Sie sind genauso alt wie Juan Carlos. Hören Sie auch nie auf? Geht das bei Ihnen auch immer weiter?
Also ich denke, ich höre auf, noch bevor es mir meine Familie oder meine Freunde raten. Also ich hoffe, dass das Sensorium so sehr intakt ist. Allerdings gebe ich zu, dass wenn ich irgendwie unterwegs bin und Leute mit mir reden und mich auf meinen Beruf ansprechen, immer sagen, machen Sie mal noch schön lange weiter. Also das ist natürlich so eine Bestärkung, über die man sich auf der einen Seite freut, aber es kommt darauf an, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen.
Sagt Rolf Seelmann-Eggebert im Gespräch mit HR Info. Das Interview als Podcast und weitere Informationen auf hrinforadio.de.